beschäftigen, den Brief der Freude und den Brief der persönlichen Erfahrungen mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und aus diesem Philipperbrief möchte ich einmal die ersten 11 Verse heute lesen. Da heißt es: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott für jede Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollendet wird, bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Banden als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, was das Vorzüglichere sei, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Das soll ja nun auch in diesen Tagen in besonderer Weise immer wieder hervorgehoben werden. Es geht ja nicht in erster Linie um uns. Es geht auch nicht um unsere Erbauung in erster Linie. Es geht auch nicht um unsere Freude in erster Linie, sondern es geht im Worte Gottes immer zuerst um die Verherrlichung Gottes. Petrus schreibt es einmal im 1. Petrus 4, Vers 11, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, unserem Herrn, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das werden wir auch sehen, dass das Anliegen des Paulus war. Nun kann man auf verschiedene Weise an einen Text herangehen. Man kann auch auf verschiedene Weise einen Brief versuchen auszulegen. Und ich möchte ihn einmal auslegen, indem ich zuerst einmal 5 W-Fragen versuche zu beantworten. Und diese 5 W-Fragen sind gewissermaßen so das Skelett des ganzen Briefes. Die erste Frage ist: Wer hat diesen Brief geschrieben? Die zweite Frage ist: An wen hat er ihn geschrieben? Die dritte Frage ist: Wann hat er ihn geschrieben? Die vierte Frage ist: Was hat er nun geschrieben? Und die 5. Frage: Warum wurde er geschrieben? Wir könnten natürlich auch dieses Thema aufgreifen, indem wir die 4 Kapitel überschreiben. Da heißt es: 1. Kapitel, Jesus Christus, unser Leben. Da heißt es ja im 21. Vers, und das ist einer der Schlüsselverse dieses Briefes, da heißt es im 21. Vers: Jesus Christus ist mein Leben. Im 2. Kapitel haben wir unseren Herrn Jesus als das große Vorbild. Ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Das 3. Kapitel könnten wir überschreiben: Jesus Christus ist das Ziel. Ich habe in der Jugendarbeit immer einmal wieder gesagt: Wer nicht zielt, der trifft auch nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Kinder Gottes und als solche, die es werden wollen, ein ganz klares Ziel vor Augen haben. Und das stellt uns der Apostel Paulus in einer wunderbaren Weise im 3. Kapitel vor Augen. Die Kraft seiner Auferstehung, ihn zu erkennen. Und dann fasst er alles nach und sagt im 14. Vers, ist auch wieder so ein Schlüsselvers, da heißt es dann im 14. Vers, ich jage ihm aber nach. Das ist das Ziel, was er vor Augen hat. Ich jage ihm, dem Herrn Jesus, nach, nachdem ich begehrt habe, mehr von ihm zu hören und mehr von der Kraft seiner Auferstehung. Und das wäre nun das 4. Kapitel, das Thema, das ist die Sache, Jesus Christus ist unsere Kraftquelle. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wir werden alle diese Gedanken, die ich jetzt ganz kurz angedeutet habe, nachher im Einzelnen behandeln. Aber heute Abend einmal etwas zuerst über den Schreiber dieses Briefes, der Apostel Paulus. Er ist uns ja wahrscheinlich bekannt. Paulus ist der etwa 24% des gesamten Neuen Testamentes geschrieben hat. Paulus hat am meisten geschrieben im Neuen Testament. Es folgt dann Johannes mit seiner Offenbarung und mit dem Johannesevangelium und mit den Briefen. Und dann folgt als dritter Lukas mit der Apostelgeschichte und mit dem Lukasevangelium. Es zeigt schon allein an dieser Aufzählung, welchen großen Rahmen Paulus im Neuen Testament einnimmt. Wir haben von ihm ja alleine 13, von den 21 Briefen des Neuen Testamentes sind 13 von ihm, wobei wir einmal vorsichtigerweise sagen, den Hebräerbrief klammern wir einmal aus, obwohl viele überzeugt sind, der Hebräerbrief stammte auch von Paulus. Aber lieben, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Was man nicht genau weiß, sollte man nicht lehren. Und so lassen wir es einmal offen, ob es Paulus war. In manchen Dingen neige ich dazu, es Paulus zuzuschreiben, in anderen Dingen oft einmal wieder ist es nicht so ganz. Der Geist Gottes wollte es nicht haben, dass wir es erfahren, da wollen wir auch nicht neugieriger sein und nehmen den Hebräerbrief als ein Kronjuwel im Neuen Testament an, ob von Paulus oder von einem anderen Bruder, ist dann nicht mehr so entscheidend wichtig. Lieb, dieser Paulus war früher einmal, das wissen wir, ja ein Saulus. Er stammt aus Tarsus. Er war Jude, und zwar einer von den Juden, die in ganz besonderer Weise das Gesetz am Herzen lag. Er war nämlich Schüler bei einem der bekanntesten Lehrer, den es damals überhaupt gab. Das war Gamaliel, und da saß er als junger Mann zu Füßen und lernte von ihm das Alte Testament. Paulus ist wohl wie kaum ein anderer in der Lage, uns zu belehren, was auf der einen Seite Gesetz bedeutet und auf der anderen Seite Evangelium. Denn aufgrund meiner 54-jährigen Zeit der Nachfolge habe ich festgestellt, in vielen Gemeinden, in vielen Gesprächen, in vielen Vorträgen und Diensten, dass diese Frage Gesetz und Evangelium gar nicht so klar verstanden wird. Und da ist Paulus der, der uns am besten helfen kann. Er kennt das Gesetz aus dem FF und er kennt das Evangelium, was er uns verkündigt hat. Er nennt es ja an vielen Stellen mein Evangelium. Ihr kennt alle die Bekehrungsgeschichte von Paulus. Vor Damaskus begegnet ihm der auferstandene Herr. Liebe, das ist schon ein Zeichen von seiner Sonderstellung. Paulus war keiner von den 12 Aposteln. Er nimmt als der 13. Apostel eine gewisse Sonderstellung ein. Er sagt das ja auch im Galaterbrief, wo er uns erzählt, wie er dazu gekommen ist, nach Jerusalem zu gehen, zu den Aposteln. Er sagt aber auch da gleich, ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut abgesprochen, sondern ich habe das Evangelium, das, was ich euch verkündige in meinen Briefen, durch göttliche Offenbarung bekommen. Lieben, und dieser Punkt ist außerordentlich wichtig. Wir haben es bei den Briefen des Apostels Paulus mit einem zu tun, der Augenzeuge und Ohrenzeuge des auferstandenen Herrn und Heilandes Jesus Christus war. Ihr Lieben, etwas Besseres kann es ja überhaupt nicht geben. Wie wären unsere Richter, die nun Urteil sprechen müssen, glücklich, wenn sie bei allen diesen Fällen einen glaubhaften Mann hätten, der Augen- und Ohrenzeuge ist und sagen kann, ich kann es und ich will es bei Gott beschwören, dass ich die Wahrheit sage, so und so war es. Da würde jeder Richter denken, dieser Mann ist absolut glaubwürdig, das Urteil wird nach seiner Meinung so und so gefällt. So haben wir in der Heiligen Schrift, sie ist ja von A bis Z, vom Anfang bis Ende, von Alpha bis Omega, von 1. Mose bis Offenbarung 22, das Wort Gottes, auch das Alte Testament. Aber natürlich gibt es im Neuen Testament manche Dinge, die von einer außergewöhnlichen Bedeutung sind. Wenn wir an den Heilsplan Gottes denken, der sich nun in Jesus Christus geoffenbart hat. Wenn wir an seine Menschwerdung denken von Bethlehem, über seine dreijährige Tätigkeit bis hin nach Golgatha, über Gethsemane, Gabbatha nach Golgatha, das sind alles Höhepunkte des Eingreifens Gottes. Und da ist er der Kronzeuge, der Augenzeuge. Ich habe es geschrieben, ich lüge nicht. Es ist unmöglich, dass Gott seinem Knecht Paulus etwas gegeben hat, was nicht eintrifft. Genauso es noch unmöglicher ist, dass das, was der Herr Jesus gesagt hat, nicht eintreffen würde. Denn der Herr hat gesagt, Himmel und Erde, die werden einmal vergehen. Aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Und dann kann er über Paulus hinausgehen und sagen, und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich mache alles neu, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Davon spricht Paulus prophetisch auch. Und dieser auferstandene Herr hat nun diesen Paulus in die arabische Wüste geschickt. Wir sehen, Gott beruft nicht heute einen und setzt ihn morgen schon auf den Thron. Wie lange musste denn Mose vorbereitet werden? 40 Jahre. Und viele andere Gottesknechte, Propheten des alten Bundes, mussten auch lange vorbereitet werden. Und so hat Gott auch nach seiner Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, den Paulus zuerst einmal in die Stille geführt, 3 Jahre. Und wenn wir immer wieder in der Heiligen Schrift bei Paulus lesen, ich denke zum Beispiel an 1. Korinther 11, Vers 23, ich habe von dem Herrn empfangen. Und das kann er immer wieder sagen. In Galater 1 erzählt er uns ja diesen Werdegang und da sagt er, dass es Gott gefallen hat, seinen Sohn Jesus Christus in ihm, dem Apostel Paulus, zu offenbaren. Paulus hat also Offenbarungen bekommen. Wir denken auch an das Entrücktsein in die 3. Stufe des Himmels und viele andere Dinge. Paulus war ein echter Missionar, Apostel, Gesandter Jesu Christi. Ein Augenzeuge des Auferstandenen, nicht bei der Auferstehung. Er ist eine unzeitige Geburt, sagt er. Man sagt oft einmal, es wäre nicht nötig gewesen, dass man damals den Matthias, nachdem Judas ausgeschieden war durch den Tod, Judas Ischariot, dass die Zahl 12 voll würde, hätte man damals nicht losen brauchen, man hätte gleich sagen können, wartet noch, der Apostel Paulus kommt. Aber Gott macht ja keine Fehler, das sind ja alles menschliche Überlegungen. Gott wusste ja ganz genau, wie es mit dem Judas gehen würde. Er wusste auch, wie das mit dem Matthias werden würde, von dem man später ja gar nicht viel hört. Aber er war trotzdem und gerade einer der markantesten Apostel, die der Herr uns gegeben hat. Er hat viel Ähnlichkeit mit Petrus in seiner Stellung. Petrus war der Apostel des Volkes Israel und Paulus sollte ausgesprochen der Apostel der Nationen werden, obwohl er für Israel sehr viel getan hatte und es nie vergessen hat, dass er aus dem Volke Israel kommt. Wir werden im dritten Kapitel ja etwas mehr erkennen, wie er seinen Stammbaum, seine Abstammung und alles bezeichnet hat. Gott hat diesen seinen Knecht Paulus vorbereitet. Im Galaterbrief schreibt er, bevor er auf der Welt war, hat Gott ihn für diesen Dienst ausgesondert. Ich habe schon erwähnt, Gott hat ihm zuerst eine außergewöhnliche Grundlage des Alten Testamentes, der Gesetze gegeben, wie keinem anderen. Dann hat Gott dafür gesorgt, dass er auch römischer Staatsbürger wurde. Dass er in Gefangenschaft war, hat er eigentlich dieser Tatsache zu verdanken, dass er römischer Staatsbürger ist. Er hat sich nämlich auf den Kaiser berufen und deshalb musste er auch vor den Kaiser geführt werden. Er hat sich allerdings, und das müssen wir so nebenbei auch sehen, es sich anders vorgestellt, nach Rom zu kommen. Er wollte nämlich nach Rom kommen und von dort aus die Basis schaffen, um später einmal in Spanien zu evangelisieren. Er hat es wohl auch getan, aber die Schrift spricht darüber von Spanien nicht. Dass er jetzt als Gefangener nach Rom gekommen ist, das hängt alleine sehr stark auch mit dem Philipperbrief zusammen. Der Philipperbrief ist nämlich einer der Gefangenenbriefe. Das Dritte, was Gott aber noch getan hat, das ist die Tatsache, dass er diesem Paulus, der ja nun der Evangelist, der Apostel der Nationen sein soll. Luther übersetzt in seiner Schrift immer die Heiden. Aber ich sage eigentlich lieber die Nationen. Das sind alle Völker, die eben nicht vom irdischen Volke Israel abstammen. Das sind die Nationen. Und für die war er der Apostel der Nationen hauptsächlich. Und da hat ihn auch Gott ausgebildet in einer etwas modernen Weise. Er spricht auf dem Areopag, wo die ganzen klugen Griechen waren und die Propheten und die Philosophen, da spricht er mit ihnen in einer Weise über ihre Kultur. Er spricht von Wettkampf. Er spricht von finanziellen Dingen. Dass die Leute merkten, der Mann, der weiß Bescheid in der Wirtschaft, im Sport, in der Kultur, in der Religion. Er hatte diesen Mann ausgebildet, dass er nun auch diesen Menschen helfen konnte, sie dort abholen konnte, wo sie standen. Aber vor allen Dingen hat er ihm eine brennende Liebe zu seinem Herrn und Heiland Jesus Christus ins Herz gelegt. Jesus Christus war für ihn alles. Das werden wir in diesem Brief deutlich und klar noch erkennen. Und dieser Apostel Paulus schreibt nun diesen Brief an die Philipper. Wie kommt es dazu? Nun, Paulus war also im Gefängnis. Wir lesen in der Apostelgeschichte 24, wie es dazu kam. Er wurde gefangen genommen, weil die Juden ihn anzeigten, dass Unruhe durch ihn entstanden sei. Und so wurde er in Gefangenschaft gelegt. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, zweimal hat der Fürst dieser Welt, Luzifer, der Satan, Teufel, zweimal hat er in besonderer Weise triumphiert. Das erste Mal war Golgatha, das Kreuz. Als er es fertiggebracht hatte, die Römer und auch sein eigenes Volk Israel so weit zu bringen, dass sie schrien, kreuzige, kreuzige ihn. Und dann war es ja soweit, am Karfreitag. Der Jesus hängt am Kreuz. Sie verspotten ihn. Sie schreien, bist du Gottes Sohn, so steige herab vom Kreuz, dann wollen wir glauben. Und als Pilatus, der stolze Römer, ihn Jesus freigeben wollte, da wird das Volk aufgehetzt, da schreien sie, kreuzige, kreuzige ihn. Und so ist der Jesus, wir kennen ja die Geschichte, wir kommen ja von Ostern her und sind immer wieder tief bewegt über das Geheimnis, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das ist ja der Inhalt des Evangeliums, auch des Paulus. So hat Satan triumphiert. Aber was hat Gott aus diesem sogenannten Triumph getan? Gott hat das größte Werk der Erlösung, das größte Werk der Versöhnung, der Weltversöhnung, der Erlösung der Kreatur, seiner Geschöpfe, bewirkt durch den Tod am Kreuz seines Sohnes. Da musste Satan feststellen, dass das, was er am Anfang als einen großen Triumph erlebt hatte, die schlimmste Katastrophe war, dass Gott ihm die Beute entreißt, dass Gott Sünder selig macht durch Jesus Christus und dass die Satan alle mit ihm in der Hölle haben wollte, dass die losgekauft werden, erlöst werden durch das Blut des Sohnes. Ein zweites Mal triumphiert der Satan, dass nun Paulus, nachdem Jesus Christus gestorben war am Kreuz, jetzt plötzlich Paulus auftritt und in allen großen Städten der damaligen Zeit, Korinth, Athen, auch Rom, überall kommt dieser Paulus und verkündigt, in Rom nicht frei, sondern nur im Gefängnis, verkündigt, dieser Jesus Christus, den ihr Juden unter der Mitwirkung der Römer gekreuzigt habt, dieser Jesus Christus ist auferstanden und dieser Christus Jesus lebt und dieser Jesus Christus, der wird wiederkommen. Da sagten die Juden, jetzt haben wir den Jesus Christus umgebracht. Und jetzt kommt der Paulus. Und da kamen die Römer wieder zu Hilfe und haben ihn eingesperrt. 2 Jahre lang in Rom. Ihr Lieben, und wieder muss der Satan feststellen, dass er nur in der Hand Gottes das tun darf, was Gott will und nicht, was er will. Jetzt führt nämlich der Geist Gottes, Gott selber, diesen Mann in die Stille ins Gefängnis. Und in diesem Gefängnis offenbart ihm nun Gott die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu, die Gott sich erworben hat, die an Pfingsten entstanden ist durch die Ausgießung des Heiligen Geistes mit den damals 120 im Obersaal, hat sich nun fortgesetzt. Immer und immer wieder kamen neue hinzu. Es entstanden große Gemeinden in Jerusalem, in Antiochien und überall, wo der Apostel Paulus hinkam, entstanden Gemeinden. Thessalonich, auch jetzt Philippi. Wir können vom Zusammenhang her sagen, dass die Gemeinde in Philippi nach der zweiten Missionsreise des Paulus entstanden ist. Und den Brief, den wir hier vor uns haben, hat er erst etwa 12 Jahre nach der Gründung der Gemeinde in Philippi geschrieben. Damals waren es nur ganz wenige, die dort zum Glauben gekommen sind. Aber ihr Lieben, Philippi hat eine ganz besondere Bedeutung für uns. Philippi hat nämlich das Vorrecht, die erste Gemeinde in Europa zu sein. Und wer war die erste Gläubige in Philippi? Das war die Lydia. Die kam zwar aus Thyatira, also auch aus dem Osten, Türkei heute, aber sie hat in Philippi gelebt und der Herr hat ihr das Herz aufgetan und so entstand in Philippi die Gemeinde, kleine Gemeinde. Der Apostel Paulus hat im Allgemeinen immer begonnen, zuerst einmal in der Synagoge, die dort waren, zu versammeln. Aber in Philippi gab es keine Synagoge. Philippi war überhaupt eine sehr interessante Stadt der damaligen Zeit. Den Namen bekam Philippi von dem Vater Friedrich des Großen. Er war der Philippus, der König von Mazedonien. Ich will es nun nicht zu weit ausholen. Wir wissen, dass Alexander der Große ja nach seinem Tod sein Reich in 4 Teile geteilt hat und dadurch ging es dann abwärts. Aber der Vater von Alexander dem Großen, der Philippus, das war der König und nach diesem König wurde Philippi genannt. Später im Jahr 164 vor Christus kamen dann die Römer, haben diese Perser besiegt. Das Reich Alexander ging ja kaputt. Und jetzt wurde Philippi eine römische Kolonie. Und viele ausgediente Soldaten der römischen Armee, die wurden jetzt nach Philippi geschickt. Das war gewissermaßen das Klein-Rom in Europa. Und da waren die Philipper sehr stolz darauf, römische Kolonie zu sein. Und das werden wir später auch immer wieder einmal hören im Worte Gottes, wie Paulus da großen Wert darauf gelegt hat, wo unsere geistliche Heimat hat. Unser Bürgertum ist nicht Rom, sondern unser Bürgertum ist in den Himmeln, von wo wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus aus den Himmeln erwarten. Und so hat Paulus die beste Voraussetzung, um uns all diese Dinge zu berichten, weil Gott ihn in die Stille geführt hat. Und so entstanden die sogenannten 4 Gefangenenbriefe. Dieser Brief etwa im Jahr 63. Der Philipperbrief, der Epheserbrief, der Kolosserbrief und der Philemonbrief. Wir wollen jetzt damit abschließen und morgen Vormittag Fortsetzung machen.